Ich habe mir heute Morgen auch überlegt, wie kann ich bei euch Dankbarkeit auslösen? Und zwei Dinge sind mir gekommen, zwei Tricks habe ich mir einfallen lassen. Zum einen, ich lande ja gerne bei Predigt mal relativ easy bei so 40 Minuten. Entschuldigung an der Stelle, wo das für manche vielleicht ein bisschen zu lang ist hin und wieder. Deswegen heute vielleicht ein bisschen Dankbarkeit, dass ich dich auslösen möchte. Ich habe mir Mühe gegeben, auch weil wir noch Abendmahl feiern wollen, heute mal deutlich kürzer zu landen. Ja? Vielleicht mal so bei 25 Minuten, mal schauen. Nagelt mich nicht drauf fest, aber so in etwa. Und zum anderen hoffe ich, ein bisschen Dankbarkeit auszulösen, wer sich denkt, oh, jetzt hängt er schon so lange im Johannesevangelium rum und irgendwie, es dauert ja seine Zeit. Ich hoffe, ihr könnt meine Motivation verstehen, erstens mal sich Zeit zu nehmen für so ein Buch, aber auch wirklich so längerfristig da vertieft die Gedanken da zu suchen. Um da ein bisschen voranzugehen und vielleicht auch Dankbarkeit auszulösen, mache ich heute einen kleinen Trick und wir machen heute zwei Kapitel Johannesevangelium in einer Predigt. Und das auch noch kürzer als sonst, okay? Also wenn ihr denn das euch nicht ein bisschen dankbar macht, das ist mein kleiner Beitrag heute vielleicht zu dem Erntedankfest. Ich lese uns mal weiter. In der Mitte quasi von Kapitel 7 und 8 gibt es so einen kleinen, zentralisierten, fokussierten Höhepunkt. Eine kleine, aber tiefgründige und wichtige Geschichte. Ein Bericht über Jesus. Johannes, Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtet er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Eine ganz kurze Vorbemerkung, wer selber mal diesen Text liest, je nachdem, was für eine Bibelausgabe du hast, gibt es entweder eine Fußnote mit einer Erklärung drunter oder dieser ganze Absatz, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist bei dir vielleicht in Klammern und da steht irgendwie drunter, ja, es ist unklar, ob der in die Bibel gehört, es ist unklar, in welchen Texten, frühen Funden, der überhaupt vorkommt. Tatsächlich ist dieser Abschnitt ein bisschen umstritten, weil er relativ spät erst wirklich Einzug gefunden hat, später als andere Texte. Und da gibt es manche Theologen, die sogar sagen, der gehört gar nicht in den biblischen Kanon. Und es gibt sogar Theologen, die predigen nicht mal über diese Stelle, weil sie sagen, das ist von den Quellen relativ unklar. Ich gehöre nicht dazu, wie ihr gerade merkt. Überraschung. Ich will das aber der Fairness halber mal erwähnt haben, damit ihr euch nicht wundert oder damit ihr wisst, wo ihr da vielleicht mal weiter forschen könnt, wenn ihr beim Bibellesen an solche Stellen auch trifft. Kurz gesagt, glaube ich fest daran, dass Inspiration der Bibel nicht nur bedeutet, Gott hat da mitgewirkt, als die Autoren diese Geschichten aufgeschrieben haben, was sie erlebt haben, sondern auch, dass Gottes Geist dazu beigetragen hat, dafür gesorgt hat, dass die Bibel, wie wir sie heute haben, in der Form mit dieser Zusammenstellung so vorliegt. Und es ist auf jeden Fall Evangeliumsmaterial, diese Stelle. Also es muss, da sind sich trotzdem wieder viele einig, es muss vom Hörensagen kommen. Es muss eine Geschichte sein, die mündlich weitererzählt wurde. Und so finden wir sie auf jeden Fall in den Evangelien. Manchmal an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, manchmal sogar im Lukasevangelium angehängt. Aber es war immer schon dann doch wieder recht früh klar, diese Geschichte ist den Menschen sehr, sehr wichtig. Und ich möchte da auch gleich so ein bisschen für mich so eine Begründung bieten, warum ich glaube, dass die auch an genau dieser Stelle genau richtig passt. Das kommt unter meinem ersten Punkt, wenn wir uns fragen, wer ist hier eigentlich angeklagt? Das ist vielleicht erstmal eine seltsame Frage, da steht ja die Überschrift drüber, Jesus und die Ehebrecherin, und um die beiden geht es ja auch irgendwo ein bisschen. Aber den Fokus nur auf diese Frau zu lenken, das führt den Sinn des Textes uns nicht so richtig nahe, das kommt zu kurz. Aber dieser Text passt genau an dieser Stelle so gut, weil er fast so ein Code oder wirklich so ein Kristallisationspunkt ist für unser Verständnis für diese ganzen beiden Kapitel 7 und 8. Deswegen reicht es, wie als Zusammenfassung diese Geschichte bei den Kapiteln 7 und 8 anzuschauen. Und es steht auch genau in der Mitte dieser beiden Kapitel. Es ist wie alle entscheidenden Szenen dieser Kapitel, spielt diese Szene im Tempel. Es geht immer in diesem Kapitel darum, dass Jesus etwas Provokantes sagt, polarisiert, dass er sich als Sohn Gottes offenbart, als Messias, dass er mit göttlicher Autorität spricht. Es geht immer wieder um die Themen von Richten und Sündigen, um das Gesetz Mose und wie es auszulegen ist. Es geht um die Frage, dass Jesus für seine scheinbare Gotteslästerung gefangen genommen werden soll. Und in den Kapiteln 7 und 8 geht es immer wieder darum, sie wollen ihn jetzt endlich mundtot machen, sie wollen ihn jetzt endlich gefangen nehmen. Und wie durch Wunder oder durch Wunder passiert es immer wieder, dass sie nicht Hand an ihn anlegen können. Da suchten sie ihn zu ergreifen, heißt es da zum Beispiel an einer Stelle. Vielleicht kannst du es vorne weiterklicken, das wäre total hilfreich. Hier geht es gerade nicht, Dankeschön. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Später haben wir die gleiche Begebenheit wieder. Sie schicken Leute raus, aber die sind ohne ihn zurückgekommen. Sie konnten ihm nicht habhaft werden. Mit dem Höhepunkt, das gegen Ende des 8. Kapitels, sie sogar Steine aufhoben und ihn steinigen wollten. Also hier auch wieder das Motiv der Steinigung. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Es war noch nicht seine Zeit. Es war noch nicht seine Stunde. Also diese beiden Kapitel, die kreisen immer die ganze Zeit um die Frage, wie bekommen wir Jesus mundtot? Wie bekommen wir ihn zu fassen? Wie können wir ihn endlich offiziell aburteilen? Und mittendrin steht dann diese Szene mit der Ehebrecherin. Sie haben es nicht geschafft, Jesus mundtot zu machen, Jesus anzuklagen. Also zerren sie jetzt diese arme Frau stellvertretend für Jesus in den Staub, in die Mitte, bringen sie in aller Öffentlichkeit in den Tempel und machen jetzt quasi so einen Alternativprozess um die Frau. Aber eigentlich wollen sie Jesus angreifen. Eigentlich geht es ihnen darum, Jesus zu packen. Und die Frau muss herhalten für diese niederen Motive der Ankläger. Die Frau aber, ihr Leben, ihr Schicksal, ist diesen Männern vollkommen egal. Das führt zu Punkt 2, die Fehler der Pharisäer. Zum einen missbrauchen die Pharisäer das Gesetz, das sie eigentlich so hochhalten wollen, und zum anderen missbrauchen sie das Schicksal dieser Frau. Ich sagte es ja schon, die Frau war ihnen als Mensch vollkommen egal, die ganze Situation war ein einziges inszeniertes Theater. Und das sieht man zum Beispiel an der Situation, dass sie es rein zufällig geschafft haben, eine Frau in flagranti beim Ehebruch zu erwischen, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es total gut brauchen konnten. Genau an den Tagen, wo sie mit der heftigen öffentlichen Diskussion mit Jesus beschäftigt waren. Zufällig schaffen sie es genau dann, eine Frau beim Ehebruch zu ertappen. Das ist nämlich wirklich kein Zufall. Das wäre ein viel zu großer Zufall gewesen. Und das darf ich euch kurz erzählen, warum das so ist. Uns geht es sicher manchmal so, wenn wir das Alte Testament lesen, dass man da, wenn man hier und dort von diesen ganzen angedrohten Sünden, Todesstrafen liest, dass man manchmal so den Eindruck erweckt, dass es in dem jüdischen Setting damals fast täglich der Fall war, naja, da wird halt wieder jemand gesteinigt. Dem war tatsächlich nicht so. So leicht war es nämlich nicht. Denn das Gesetz Gottes im Alten Testament, das ist doch erstmal nicht dazu da, irgendwie Sünde zu suchen und abzuurteilen, sondern es ist vielmehr dazu da, gelingendes Leben zu schützen und zu fördern. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber wenn wir jedenfalls diese alttestamentlichen Texte rund um Sündenfälle und Todesstrafen genauer lesen, dann sehen wir erstens, dass es überraschend wenige Fälle gibt, bei denen es wirklich so weit gekommen wäre. Ganz wenig Fälle, wo es überhaupt um Todesstrafe ging. Und zum anderen wurde die auch noch extrem selten tatsächlich angewandt, weil es nach dem Alten Testament sehr stark reglementiert war. So leicht war es eben nicht. Wie es hier formuliert ist, ganz bewusst auf frischer Tat ertappt, war nämlich wirklich eine Forderung. Sie musste tatsächlich, das Paar, ja, musste wirklich während dem Sex erwischt worden sein. Ja? Heute Morgen redet der Pastor über Sex. Überraschung. Darf auch mal sein, muss hier mal sein, aus ganz exegetischen Gründen. Ja, ihr haltet es kurz aus. Und das auch noch, also erwischt werden in flagranti, also wir wissen das aus den Texten der jüdischen Kultur, es reicht nicht, dass die beiden gemeinsam aus dem Schlafzimmer rauskommen. Vielen Rabbis reicht es auch nicht, wenn man da ins Schlafzimmer reinkommt und die liegen noch im gleichen Bett. Ja? Also jetzt wird es ein bisschen anzüglich. Es musste wirklich ganz eindeutig sein. Und auch noch von mindestens zwei Personen gleichzeitig bezeugt werden. Da sehen wir auf der nächsten Folie das Gesetz dazu. Ne? Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Schuld oder irgendeiner Sünde. Ein ganz wichtiges Prinzip im Alten Testament. Mindestens zwei oder drei Zeugen. Und diese Prinzipien werden im Alten Testament noch weiter verstärkt, wenn dann steht, dass es durch Richter dann auch immer ganz genau geprüft werden musste. Also wir dürfen nie den Eindruck erwecken, dass Gott irgendwie eine große Freude dran hätte an irgendwelchen Todesstrafen, an Blutvergießen. Wir müssen es wirklich ganz genau lesen, wir dürfen ganz genau sehen, wie hoch das wirklich reglementiert war. Aber was für eine Heiligkeit und Bedeutung Gott auch dann mit diesen Texten, zum Beispiel der Ehe auch zuspricht, dem Leben des Menschen zuspricht, wenn er solche ernsten Worte hier uns auch überliefert. Aus Talmud und Mishnah, also das sind so die jüdischen Schriften, wo wir wissen, wie damals die Juden mit diesen alttestamentlichen Gesetzestexten umgegangen sind. Da wissen wir tatsächlich, dass es so gut wie keine und extrem selten Steinigungen dieser Art überhaupt gab. Gerade weil man das Gesetz Gottes so ernst genommen hat und nicht leichtfertig mit Anklagen umgegangen ist. Da wird zum Beispiel von der Situation berichtet, wo es auch um einen Ehebruch ging, der angeblich unter einem Baum stattgefunden hatte. Und dann hatte man tatsächlich zwei Zeugen gefunden, die gesagt haben, ja, wir haben es gesehen. Und dann haben die Richter aber so lange geprüft und gefragt, bis irgendwann die Frage aufkam, weil sie die Zeugen genau prüfen wollten, ja, wie sah denn der Baum genau aus und wie groß waren denn die Blätter? Und die beiden Zeugen konnten sich nicht über die Größe der Blätter einigen, deswegen wurde die ganze Anklage fallen gelassen. Also wir sehen, das Ding wurde richtig ernst genommen. Und ihr seht hier, dass in der Mishnah findet sich auch ein spannender Satz, ja, dass ein Gericht in irgendeinem Ort, der auch nur alle 7 Jahre jemanden hinrichten lässt, das soll als Schlachthaus gelten. Also das hilft vielleicht ein bisschen als Einordnung für diese alttestamentlichen Gesetzestexte. Und für unsere Situation heute, dass es klar ist, das Ding war absolut inszeniert. Das Ding war absolut inszeniert von den Männern, die jetzt gerade eine Anklage gegen Jesus brauchten. Und das sehen wir ja auch an der spannenden Frage, wo ist denn eigentlich der Mann? Also wenn ich mit meiner Lebenserfahrung eins gelernt habe, ist, dass man beim Ehebruch mindestens noch eine zweite Person bräuchte. Das heißt, wenn es den Pharisäern wirklich hier an dieser Stelle um eine Treue zu Gottes Gesetz ginge, dann hätten sie den Mann hier auch herbeischleifen müssen. Denn das steht ganz klar auch in den alttestamentlichen Gesetzen. Und dann kommt ganz nebenbei noch dazu, dass wir es mit einer römischen Besatzungssituation zu tun haben, die Juden also dieser Zeit gar kein Recht hatten, einfach so Todesurteile zu vollstrecken. Diese ganze Sache ist also auf mehreren Ebenen bösartig inszeniert und wird auf dem Rücken dieser Frau ausgetragen, die jetzt vor Jesus geschleift wird. Die Pharisäer missbrauchen hier das Schicksal eines anderen Menschen. Sie missbrauchen auch genau das Gesetz, auf das sie sich hier eigentlich berufen. Und natürlich, um Jesus hier eine Falle zu stellen. Wenn er jetzt sagt, sie soll gesteinigt werden, weil angenommen, die Anklage ist doch irgendwie wasserdicht, dann können sie ihn vor den Leuten hier schlecht machen und sagen, schaut mal, dem, dem ihr hier immer nachläuft, der hier von Nächstenliebe redet, von Gnade und Vergebung, der mit den Sündern hier Zeit verbringt, der ist doch am Ende ein harter Hund. Ja? Bei dem, zu dem ihr alle hinrennt, seid ihr doch nicht so sicher, wenn ihr mal Mist baut. Wenn er auf der anderen Seite gesagt hätte, sie soll freigelassen werden, dann hätten sie ihn bei der Untreue gegen Gottes Wort zu fassen bekommen. Denn da steht die Ehe ja wirklich unter einem sehr großen Schutz, genauso wie das Leben auch. Die Ehe als heiliger Bund, das soll nicht gebrochen werden. Und da machen diese harten Worte im AT auch absolut Sinn. Also was macht Jesus jetzt? Es bleibt erstmal ganz spannend und er bleibt entspannt, er bleibt souverän, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, er bückt sich und kritzelt ein bisschen in den Sand. Und seit 2000 Jahren rätseln die Theologen, was hat der da geschrieben? Was hat der da in den Sand gekritzelt? Was habe ich jetzt gerade hier auf die Flipchart gekritzelt? Manche sagen die 10 Gebote. Weil nämlich, wenn ihr Mose genau lest, hat Mose nicht per Diktat die Steintafeln beschriftet, sondern die 10 Gebote wurden durch den Finger Gottes auf die Steintafeln geschrieben und dann Mose ausgehändigt. Manche sagen, er liegt da und mit dem Finger Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes, kritzelt er die 10 Gebote in den Sand, um den Männern einen Spiegel vorzuhalten. Manche sagen, er schreibt die ganz konkreten Sünden der umherstehenden Männer auf. Hochmut, Stolz, ja? Bestechlichkeit, vielleicht auch Ehebruch, Habsucht, was auch immer. Manche sagen, er nennt die Namen der Männer, er schreibt die Namen der Männer in den Staub. Das ist ein relativ heißer Tipp, finde ich auch gar nicht so schlecht. Auf der nächsten Folie könnt ihr da mitlesen. Jeremia 17, Vers 13 wäre da so ein guter Hinweis. Da heißt es, Herr, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen müssen, zuschanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Und dieser Text passt deswegen so gut, weil Jesus ja auch in Johannes 7, also ganz kurz vor dieser Situation, vom lebendigen Wasser spricht. Also vielleicht ist Jeremia 17 ein heißer Tipp. Wir werden Jesus eines Tages mal fragen können. Vielleicht hat er aber einfach nur so nachdenklich gekritzelt. Manchmal sind die banalen Antworten vielleicht auch mal ganz wahr. Vielleicht hat er einfach nur ein bisschen, um Zeit zu gewinnen, da gesessen, hat gedanklich, nachdenklich in den Sand gekritzelt und hat währenddessen mit dem Vater im Himmel gesprochen, um Weisheit gebetet, um Hilfe gebetet. Vielleicht auch das. Wir werden ihn eines Tages fragen und da freue ich mich schon drauf. Ich werde diese Flipchart jetzt auch nicht umdrehen, damit ihr dieses Feeling habt. Aber ihr dürft nach dem Gottesdienst spicken. Nun, jedenfalls lautet Jesus' berühmte Antwort jetzt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die wunderbare Weisheit unseres Herrn in einem Satz. Und damit löst er die ganze Situation auf. Mit diesem Satz trifft er anscheinend voll ins Schwärze. Einer nach dem anderen gehen weg. Und Leute, was muss das für ein befreiendes Gefühl für diese Frau gewesen sein in dem Moment, oder? Eben, die wartet die ganze Zeit, dass der erste Stein fliegt. Und stattdessen hört sie irgendwann dieses dumpfe Geräusch, wo ein Stein nach dem anderen irgendwo hinter ihr zu Boden fällt. Was für eine Befreiung. Und der Punkt hier ist nicht der, dass Jesus sagt, dass es für ein Gericht sündlose Menschen braucht. Ja, die gibt es gar nicht. Der Punkt ist, Jesus hält den Anklägern hier einen Spiegel vor. Ihr beruft euch auf das Gesetz Gottes mit all eurer Heuchelei, aber selber könnt ihr es nicht zu 100% halten. Oder so rum, wer das Gesetz selbst nicht hält, hat kein Recht, andere zu verurteilen, mit seinem Finger auf andere Leute zu zeigen. Schon gar nicht mit so niederen Motiven. Dazu ist die Bibel, dazu ist das Wort Gottes nicht da. Die Pharisäer haben das Gesetz für ihre Motive missbraucht, anstatt sich selbst durch das Gesetz durchleuchten und leiten zu lassen. Das Gesetz Gottes ist nicht dazu da, um danach zu suchen, wie kann ich mit dem Finger auf andere zeigen, wo kann ich Kritik finden, wo kann ich mich vielleicht besser fühlen, weil ich einen Fehler bei anderen finde, durch Religiosität, weil es ja in meiner Bibel steht. Sondern das Gesetz, die Bibel ist dazu da, um Leben zu fördern, Leben zu schützen, dass wir darin Jesus finden, Gott finden. Und da sind wir vielleicht ein bisschen beim Bogen von Erntedank jetzt. Das Gesetz ist wie jede Gabe Gottes ein gutes Geschenk an uns. Im Psalm 19 zum Beispiel, ja, da wird davon gesprochen, dass das Gesetz Gottes vollkommen ist. Es ist gut, es ist gerecht, es macht den Unverständigen weise. Jesus selbst zeigt in Johannes 5 den Pharisäern auch schon einen falschen Umgang mit diesen Schriften auf. Auf der nächsten Folie könnt ihr das mitlesen. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Wir benutzen die Bibel, wir benutzen Gottes Wort falsch, wenn wir darin irgendwie nach Fehlern an uns suchen oder nach Fehlern bei anderen suchen. Das soll uns auch mit dieser Geschichte im Spiegel vorhalten. Denn diese Sache mit den Pharisäern, die müssen wir für uns ganz, ganz ernst nehmen und aufpassen, dass wir nicht in die gleiche Falle laufen. Niemand darf Gottes Wort dazu benutzen, anderen zu schaden. Niemand darf Gottes Wort dazu benutzen, andere zu manipulieren, so nach dem Motto, da steht's doch und so muss es doch sein. Niemand darf seine Erkenntnis aus dem Wort Gottes benutzen, um andere klein zu machen. Nein, die Bibel ist dafür da, dass wir alle gemeinsam darin die gute Gabe Gottes entdecken, dass wir darin Jesus finden und ihn immer besser kennenlernen. Lasst uns darum beten auch, dass wir nicht den gleichen Fehler der Pharisäer begehen. Und nicht immer beim Lesen von solchen Texten denken, naja, jetzt kriegen die Pharisäer da wieder eins auf den Deckel. Sondern ruhig mal überlegen, hey, wo laufe ich in Gefahr, diese Fehler auch zu begehen? Und dann dankbar zu sein, dass solche Geschichten uns auch einen Spiegel vorhalten. Ich habe es vielleicht in der Runde auch schon gesagt, ich sage es immer mal wieder gerne, wenn ich beim Bibellesen nicht ab und zu mal ein bisschen unruhig werde, ja, dann ist auch was falsch. Es ist ein gutes Zeichen, wenn ich mich manchmal und gerne auch ein bisschen öfter durchaus ertappt fühle. Denn dann kann ich um Hilfe bitten und kann mich zu Jesus begeben und mich dafür ja, bedanken und einfach fröhlich zu sein, dass er auch an meinem Herz arbeitet. Und was dabei hilft bei diesem Umgang ist, sich den Sanftmut und die Demut von Jesus zum Vorbild zu nehmen. Mein letzter Gedanke dazu, wenn du noch einmal weiterklickst, vielen Dank dir. Jesus tauscht die Plätze erneut. Anfangs hatte ich gesagt, dass die Pharisäer es nicht geschafft haben, Jesus anzuklagen, also haben sie ihn ausgetauscht, haben stattdessen diese Frau vor Jesus in den Dreck gezogen. Und jetzt tauscht Jesus sich wieder ein für diese Frau. Er wirft sich durch seinen Umgang mit den Männern schützend vor sie. Und als niemand beginnt, Steine zu werfen, als alle weggelaufen sind, sagt er, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Die Frau, die eben noch dachte, den letzten Tag ihres Lebens zu erleben, erlebt jetzt den ersten Tag ihres neuen Lebens. Weil Jesus die Plätze zurücktauscht und sich eintauscht. Er, der alleine das Recht gehabt hätte, tatsächlich den ersten Stein zu werfen. Er vergibt. Wie kann er das tun? Indem er ihre Schuld selbst trägt. Nicht indem er sagt, dass alles gut war in ihrem Leben. Nicht, dass er das mit so einem Schwamm einfach wegwischt. Er nimmt es genauso ernst. Wenig später wird er selbst nicht mehr wundersam verschwinden. Wenig später wird er sich tatsächlich gefangen nehmen lassen, wenn die Männer es so wollen. Dann wird er sich verhaften lassen, freiwillig, aber zu der Zeit, in der es der Vater bestimmt hat. Wenig später wird er in den Staub gezerrt werden, wird er verspottet werden, wird er bespuckt werden und wird er tatsächlich hingerichtet werden. Stellvertretend für die Sünden dieser Frau, stellvertretend für deine und meine Sünden. Weil es bei Jesus eben nicht heißt, sündige nicht mehr, dann nehme ich dich an, dann vergebe ich dir, sondern weil es bei Jesus heißt, und hier ist die Reihenfolge in diesem Text auch wieder so vielsagend und wichtig, ich verurteile dich nicht, jetzt geh und sündige nicht mehr. Römer 5, Vers 8, Christus ist für unsere Sünden gestorben, als wir noch Sünder waren. Das ist die große befreiende Kraft auch des Evangeliums. Ich muss nicht als perfekter Mensch zu Jesus kommen, sondern ich muss als der ich bin, zu Jesus kommen. Und Jesus macht alles neu und gut, genau wie bei dieser Frau. Das ist eine erneute Erinnerung daran, glaube ich, dankbar zu sein, wenn ich jetzt die Brücke wieder zum Thema Dankbarkeit und Erntedank schlagen darf. Dankbar für ein neues Leben, wieder die erneute Erinnerung durch einen solchen Bibeltext daran, dass auch in deinem Leben Jesus sich schützend vor dich stellt und dich mit allem annimmt, mit aller Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der dich mit neuem Leben beschenkt, für dich das Beste im Sinn hat, der dich vor allem beschenkt mit seinem Sohn Jesus Christus. Lass uns in dieser Dankbarkeit, vielleicht auch in der Dankbarkeit für eine nicht allzu lange Predigt heute, lasst uns in dieser Dankbarkeit, auch aus diesem erstmal etwas holprigen Text vielleicht, leben und nochmal einen neuen Blick vielleicht auf das haben, was Jesus auch in deinem Leben konkret getan hat, wo du an dieser Stelle warst und wo Jesus sich für dich eingetauscht hat.